Herzlich willkommen zu Arbeitsgeist, dem Podcast der FCG Jugend. Heute zu Gast Karl Mara.
Danke, Stadtrat, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Stadtrat und Chef der Wiener Volkspartei. Karl, wir starten wie immer mit einem schnellen Wordrap. Und zwar haben wir 4 Fragen für dich vorbereitet. Und zwar die erste wäre gleich: Ich liebe Wien, weil?
Weil ich hier zu Hause bin, weil ich hier geboren bin und weil ich so viel Vergleiche habe.
Okay. Für einen guten Tag brauche ich?
Ein Lächeln im Lift.
Den Tag starte ich mit?
Einer Tasse Tee und Müsli.
Eine Tasse Tee und Müsli, das ähnelt sich bei uns sehr stark. Ja? An Politik macht mir am meisten Freude das?
Weil ich für die Menschen da sein darf.
Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Antwort. Karl, wir starten auch gleich ins Inhaltliche und möchten gleich mit der wichtigsten Frage vom Tag starten. Wie geht's dir?
Also mir geht's gut. Der Tag heute ist mehr als ausgefüllt. Ich komme gerade von der Landtagssitzung, die im Moment läuft, wo ich mich kurz entschuldigt habe und wo ich in einer Viertelstunde wieder rauf muss und dann im Landtag mit den Abgeordneten gemeinsam das erlebe, was heute auf der Tagesordnung steht und was es alles noch an Überraschungen geben wird.
Das klingt nach einem stressigen Tag, aber schön, dass du da hier Zeit für uns findest. Dann machen wir gleich weiter. Karl, du bist jetzt seit ungefähr einem Jahr Chef der Wiener Volkspartei, damit auch Stadtrat hier in Wien und bist ja von der Bundespolitik in die Landespolitik gewechselt. Wie war dieses erste Jahr für dich und wo siehst du die Unterschiede?
Also ich war ja in den 5 Jahren im Nationalrat Sicherheitssprecher der Volkspartei und habe da natürlich alle Bundesländer bereist, habe viel gesehen, habe mit vielen Menschen gesprochen und durfte auch an vielen Gesetzen mitwirken, sehr aktiv. Ich habe auch das Gesetz um die neue Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst mitgestalten dürfen. Und ich durfte auch da die Verhandlungen mit den anderen Parteien führen. Das war ein sehr, sehr spannendes Erlebnis. Und Gesetze produzieren, Gesetze machen, darüber zu diskutieren, ist eine faszinierende Aufgabe. Aber noch faszinierender ist es in Wien. Da bin ich zwar nicht dabei beim Gesetze machen, aber ich bin ganz nah bei den Menschen und ich bin draufgekommen, das ist genau das, was ich will und ich glaube auch das, was ich gut kann.
Das geht ganz gut über in unsere nächste Frage und du hast sie irgendwie auch schon beantwortet. Es war ja nicht von Anfang an klar, ob du dich dafür entscheidest, nach Wien zu gehen oder nicht und wir sind alle sehr froh, dass du dich dafür entschieden hast, aber was war für dich so dieses eine ausschlaggebende Argument, dass du gesagt hast, ja, das mache ich, den Weg möchte ich vorangehen?
Also das muss nicht für andere gelten, aber für mich gilt, wenn ich die Volkspartei in Wien wirklich führen möchte und wenn ich mein Ziel erreichen möchte, mit der Volkspartei ganz nah bei den Menschen zu sein, dann muss ich auch in Wien sein. Und damit war für mich die Entscheidung eigentlich sehr klar.
Ich glaube, das spürt man auch sehr stark. Du bist ja wirklich auf fast jeder Veranstaltung dabei, nimmst dir für alle Zeit und das ist schon sehr, sehr schön und vor allem auch für uns als FCG und FCG-Jugend bist du immer erreichbar. Machen wir einen Themenwechsel und zwar zu einem der brisantesten Themen wohl generell in der Wiener Stadtpolitik seit Jahren, das Thema Wienenergie. Das lässt uns ja nicht los. Jetzt gibt es ja ganz viele Schlagzeilen dazu und ganz viel wird geredet. Karl, was ist da eigentlich passiert?
Also kurz kann man das eigentlich nicht erklären, aber ich versuche es trotzdem. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wissen bis heute nicht, was mit ihrem Steuergeld passiert. In Wahrheit sind zwischen 6 und 10 Milliarden Euro an Risiko in die Energiepreismärkte gesteckt worden. Risikokapital, von dem man nicht wusste, ob es zurückkommt oder ob es verloren geht. Und die Wienenergie selbst hat beim großen Energiekrisengipfel Ende August in einer PowerPoint-Präsentation festgehalten, ja, wir sind ein großes Risiko eingegangen und wenn wir nicht binnen 48 Stunden 2 Milliarden Euro vom Bund bekommen, dann gehen wir in die Insolvenz. Und damit wäre auch die Versorgungssicherheit der Wienerinnen und Wiener gefährdet gewesen. Und das ist ein verantwortungsloses Vorgehen der Wienenergie und des Managements, das unfassbar ist. Die Frage ist aber, was wusste die Politik davon? Denn die Wienenergie ist ja nicht irgendein Unternehmen, das ist ein Unternehmen im 100% Eigentum der Stadt Wien. Hier gilt es jetzt zu klären, was ist passiert, wie war das Risikomanagement aufgestellt, Warum ist es zu diesem Eklat gekommen? Was wusste die Politik? Was wusste die Politik zu welchem Zeitpunkt? Das ist der eine Bereich. Und der zweite Bereich ist, es geht wie gesagt um ein Risiko von 6 bis 10 Milliarden Euro. Das ist, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, für jeden Wiener, für jede Wienerin, so ungefähr 1400 Euro persönliche Haftung.
Ja? Okay.
Und da stelle ich mir schon vor, wenn der Bürgermeister schon nicht mit 2 Millionen Leuten reden kann, kann er aber zumindest den Gemeinderat oder den Stadtsenat informieren. Das hat er auch nicht gemacht. Er hat 1,4 Milliarden Euro als Risiko im Alleingang freigegeben, ohne den Stadtsenat, ohne den Gemeinderat zu informieren. Er hat seine Notkompetenz daher aus meiner Sicht massiv überschritten. Und auch das wird nun zu klären sein. Dafür haben wir die Untersuchungskommission eingesetzt, die jetzt in Kürze zu tagen beginnt. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, du und ihr habt auch nur über die Medien darüber Infos bekommen. Ihr habt im Vorhinein nichts dazu gewusst.
Niemand wusste davon Bescheid. Dass die Opposition davon nicht Bescheid weiß, ist offensichtlich der Stil der SPÖ. Das SPÖ-System ist einfach, wir sind wir. Wir regieren sowieso allein in dieser Stadt. Wir brauchen keine Opposition. Was aber noch befremdlicher ist, ist, dass auch die NEOS als Koalitionspartner zwar am 15. Juli bei der ersten Freigabe von 700 Millionen durch den Bürgermeister eingebunden waren, dass der Stadtrat Wiederkehr, der Vizebürgermeister, vom Bürgermeister angerufen worden ist. Aber auf meine Frage an den Vizebürgermeister, was hatten denn Sie für Unterlagen in der Hand, um zu entscheiden, dass Sie hier diesen 700 Millionen zustimmen, sagt der Vizebürgermeister Wiederkehr, die wurden im Nachhang übermittelt. Das heißt also, für eine Entscheidung, wo es um 700 Millionen Euro geht und wo der Koalitionspartner eingebunden war, bestand die Einbindung aus einem Telefonanruf ohne Unterlage. Das ist ein Skandal der SPÖ, aber es ist ein ebenso großer Skandal der NEOS, die sich als Anhängsel dieser SPÖ-Regierung das alles gefallen lassen, zulasten des Steuerzahlers.
Ja, das ist schon ordentlich viel Geld. Und was ich auch so interessant finde, und interessant ist vielleicht sehr diplomatisch ausgedrückt, dass von Seiten der Gewerkschaft dann nie der Aufschrei kam zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Wien Energie. Es ist ein rot geführtes Unternehmen. Die Gewerkschaft Union ist in Wien auch rot geführt. Und ich bin mir sicher, wenn das in Niederösterreich so gewesen wäre mit der EVN oder so, da wären Proteste da gewesen, Forderungen von der Union. Aber das gab es in Wien alles nicht. Und das zeigt irgendwo auch wieder, dass da sehr viel wohl ausgemacht war.
Das ist auch ein Teil des SPÖ-Systems, gegenseitig Abhängigkeiten zu schaffen. Und in diesen Abhängigkeiten geht die Transparenz natürlich völlig unter.
Das stimmt.
Und wenn wir uns heute anschauen, wie die Aufsichtsräte der Stadtwerke der Wien Energie zusammengesetzt sind, wie die Aufsichtsräte aller Wien-nahen Unternehmen zusammengesetzt sind, merken wir sehr oft, da gibt es gegenseitige Abhängigkeiten, gegenseitige Versicherungen, gegenseitige Gesellschaften und das System ist undurchsichtig. Das ist eben das System der SPÖ. Und das gilt es nicht nur zu hinterfragen, sondern es gilt auch, dieses SPÖ-System in Wien zu beenden.
Es gibt in Wien ja Gott sei Dank nicht nur dieses System, sondern es gibt ja auch noch die Opposition ganz vorne mit dir als Oppositionsführer. Was sind denn jetzt Schritte, die gesetzt wurden von euch? Du hast die Untersuchungskommission schon angesprochen. Ich glaube, heute oder gestern wurde das Team auch von euch vorgestellt. Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich vorstellen können, was es ist, könntest du uns mal erklären, welche Instrumente ihr da jetzt in die Hand gelegt bekommen habt?
Ich habe schon am Beginn dieses Skandals mit den anderen Oppositionsparteien gemeinsam mit unserem Clubobmann, mit dem Markus Wölbitsch, die entsprechenden Gespräche gesucht und habe auch erreicht, dass alle Oppositionsparteien hier an einem Strang ziehen. Wir sind ja als Volkspartei die größte Oppositionspartei, aber es sind die Grünen mit dabei. Gemeinsam mit den freiheitlichen Abgeordneten haben wir auch den Einsetzungsantrag eingebracht und der wurde jetzt von den Expertinnen und Experten zerpflückt. Ja, aber es wurde festgestellt, dass dieser Einsetzungsantrag, der im Wesentlichen von der Volkspartei geschrieben und gestaltet worden ist, inhaltlich, dass der auch auf Punkt und Beistrich stimmt. Also wir haben uns ja auch Verfassungsjuristen bedient, die uns beraten haben. Also das Ergebnis war, der Antrag war schon sehr gut. Und es ist trotz großer Bemühungen der SPÖ, hier vieles rauszustreichen, ja, dank auch des Vorsitzenden, eines der Vorsitzenden Richter gelungen, hier eine Lösung zu finden. Es gibt also jetzt mit ganz wenigen Ausnahmen einen Untersuchungsgegenstand, zu dem wir stehen, den wir auch selbst eingebracht haben. Und in dieser Untersuchungskommission wird jetzt ab Dezember einfach untersucht, was ist geschehen, gerade zu den beiden Punkten Risikomanagement einerseits und Ausübung der Notkompetenz des Bürgermeisters andererseits. Mhm. Diese Fragen sind jetzt zu klären. Jetzt werden Sachbeweise natürlich gesammelt, das ist ganz klar. Da werden viele Akten zu liefern sein, dann werden viele Akten zu lesen sein und dann werden die richtigen Fragen zu stellen sein und dann werden hoffentlich umfangreiche Antworten gegeben und dann werden wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen für Konsequenzen und vor allem auch für den Lernprozess, dass so ein Vorgang nie wieder passieren kann, dass wir Risiko für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erleben in einer Größenordnung, wie gesagt, von 6 bis 10 Milliarden Euro. Das darf es nicht mehr geben.
Ja, das ist sehr viel Geld und das ist darum eigentlich auch ein Gewerkschaftsthema, weil es ja um die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer geht, dessen Geld hier auch verwendet worden ist. Und darum ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man auch von Seiten der Gewerkschaft darauf achtet, was da passiert. Ist halt leider bis jetzt noch nicht so passiert. Du hast einen richtigen oder lustigen Punkt angesprochen. Jetzt wird untersucht und untersuchen heißt ja auch irgendwo Transparenz. Und Transparenz ist ja so die Eigenschaft, die sich die Neos immer zuschreiben. Jetzt sind sie in Regierung und könnten beweisen, wie transparent sie wirklich sind. Wie verhalten sie sich, wie transparent sind die Neos wirklich?
Also die Neos haben wir mal vor ein paar Jahren, wie sie in den ersten Wahlkampf gegangen sind, von sich behauptet, sie sind eine wirtschaftsliberale, bürgerliche Partei. Mhm. Das ist inzwischen bewiesen, das sind sie jedenfalls nicht. Sie gehören bereits dem Linksblock von SPÖ und Grünen an und man kann kaum mehr Unterschiede erkennen. Jetzt geht's an die Nagelprobe. Beim letzten Wahlkampf haben sie gefordert und im Regierungsübereinkommen auch festgehalten, sie stehen für Transparenz. Und der Vizebürgermeister hat Transparenz auch in seiner Geschäftsgruppe zu verantworten. Und wir warten jetzt ab, wie sich die Neos gerade bei der Untersuchungskommission verhalten werden. Denn die SPÖ braucht natürlich die Neos für Mehrheitsbeschlüsse. Und ich gehe davon aus, dass das für die Neos eine Nagelprobe sein wird, ob sie der SPÖ hier die Stange halten oder ob sie zu ihrer Verantwortung stehen und tatsächlich für Transparenz eintreten. Das wird die Frage der nächsten Wochen und Monate sein. Eines ist aber jetzt schon klar, das hat ja der ganze Vorgang rund um die Wien Energie schon bewiesen, soweit wir ihn jetzt schon kennen. Die Neos sind nichts anderes als ein Anhängsel der SPÖ-Alleinregierung.
Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Kraft für die nächsten Wochen und Monate. Ich glaube, es wird lange das Licht brennen in der Lichtenfelsgasse und hier im Rathaus in der Nacht. Und hoffe natürlich auch im Zeichen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, dass ihr hier für Transparenz sorgen könnt und das System vielleicht auch ein wenig abändern könnt, dass es fairer ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Karl, wir machen einen Themenwechsel und wollen ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Von dir sozusagen, du warst ja lange bei der Polizei. Hast du die verschiedensten Stationen durchgemacht, hast sicher auch einiges mit der Gewerkschaft erlebt und hast sicher auch noch viel Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt ist es ja aktuell so, dass wir in Österreich eine sehr hohe Zahl von Asylanträgen haben und darum einen großen Mehraufwand für den öffentlichen Dienst, aber natürlich auch die Polizei. Wo siehst du die Herausforderungen aktuell für die Polizei bei diesem Thema? Wie sehr belastet ist die Polizei vor allem auch in Wien?
Also ich sehe die Herausforderungen für die Polizei und vor allem für die Menschen in der Polizei, für die Polizistinnen und Polizisten in einem unerhört großen Ausmaß. Mhm. Asyl und Migration ist ein Thema. Ja. Hier ist ganz klar die Haltung der Wiener Volkspartei, wir brauchen einen Schluss der illegalen Migration. Das geht nur in einem europäischen Gesamtkraftanstrengungsprozess. Wir brauchen Diskussionen und Veränderungen im europäischen Asyl- und Migrationsrecht. Das war damals gebaut in den 50er Jahren für tatsächliche für Menschen, die tatsächlich vor Krieg, vor politischer Verfolgung geflohen sind und ins nächste Nachbarland geflohen sind, um dort unterzukommen und in Sicherheit zu sein. Dafür wurden die Richtlinien geschaffen. Und diese Richtlinien, die dafür geschaffen worden sind, werden jetzt bei Zusatzprotokollen, aber auch bei der Rechtsprechung dafür verwendet, Massenmigration zu managen. Und damit bin ich schon beim Kernpunkt. Wir können Massenmigration nicht managen, wir können sie auch nicht verwalten. Wir haben Massenmigration schlicht und ergreifend zu verhindern. Es muss einen funktionierenden europäischen Außengrenzschutz geben. Es muss Asylverfahren außerhalb von Europa geben. Es muss Rücknahmeübereinkommen geben. Und warum muss es das alles geben? Weil wir nicht Menschen nach Europa locken dürfen, um ihnen dann in Europa nach einem monatelangen, jahrelangen Asylverfahren mitzuteilen, sie haben gar keine Chance auf Asyl. Denn der größte Teil der Menschen, die heute nach Europa kommen, sind Menschen, die einfach ihre Lebensbedingungen verbessern wollen. Das ist gut und verständlich, aber das ist nicht Aufgabe von Asylschutzmaßnahmen. Und daher brauchen wir eine massive Veränderung in Europa. Hier ist die Volkspartei Motor des Umdenkens in Europa. Hier muss noch viel, viel mehr geschehen. Wir brauchen noch raschere Prozesse. Und wir müssen vor allem Länder in Europa überzeugen, die teilweise kein Verständnis dafür haben, weil sie selbst aufgrund ihrer Sozialsysteme keinen großen Ansturm von Migranten haben, einerseits, und andererseits, das muss man ganz offen sagen, weil es viele Länder gibt mit linken Regierungen, die glauben, dass sie das Thema Asyl und Migration mit Blauäugigkeit alleine verwalten können, im besten oder im schlechtesten Sinn des Wortes. Das heißt, das Problem Asyl, das ist eines der Hauptprobleme, Asyl und Migration, das müssen wir in Europa lösen, das wird eine Aufgabe der nächsten Zeit sein. Ich kann dem Bundeskanzler Nehammer nur recht geben, wenn er sagt, bislang ist die europäische Asyl- und Migrationspolitik gescheitert. Die Herausforderung für die Polizei ist klar, das ist natürlich das Thema Grenzsicherung, das ist aber auch das Thema der Umgang mit den Menschen, das ist das Thema der Unterbringung, da gibt es riesen Herausforderungen, aber das sind ja nicht die einzigen Herausforderungen. Ich erinnere nur im Stichwort an die Klebechaoten, die also die Straßen blockieren, die in Museen Kunstwerke beschädigen oder sie zumindest fast beschädigen oder die Umgebung beschädigen, aber jedenfalls bei den künstlich erzeugten Staus auf den Straßen auch Menschen in ihrer Gesundheit und teilweise in ihrem Leben gefährden, wie wir es an einem Beispiel in Berlin gesehen haben. Das bedeutet nicht nur einen stundenlangen Einsatz für die Polizistinnen und Polizisten, das bedeutet auch für sie, für die Polizistinnen und Polizisten, das sind ja Menschen, ja, auch eine ganz, ganz starke Belastung, wenn es darum geht, jetzt diese Menschen rasch wegzubekommen von diesem Ort des erzeugten Staus. Aber auf der anderen Seite zu achten, dass es zu keinen Körperverletzungen kommt, wenn sich diese Menschen mit Klebemitteln auf den Fahrbahnen festgeklebt haben. Das ist also eine Situation, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da einem Polizisten, einer Polizistin vorgeht. Und da kann ich nur sagen, ich danke jedem Einzelnen der Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich hier in den Dienst der Sache stellen und nicht nur große Leistungen bringen, was Überstunden betrifft, ja, Demonstrationen am laufenden Band, eben die Klebechaoten, das Thema mit Asyl und Migration, Kriminalität, Gewalttaten im öffentlichen Raum. Hier wird wahnsinnig viel an Stunden geleistet, aber auch an qualitativ ganz, ganz hochwertiger Arbeit. Und das verdanken wir den Polizistinnen und Polizisten, aber die hochwertige Arbeit kann man nicht hoch genug schätzen.
Ja, das stimmt. Einmal danke dafür deine klaren Worte. Ich glaube, es ist wichtig, in Zeiten wie diesen das auch mal so ganz offen auszusprechen. Jetzt einerseits zum Thema Asyl, aber auch zum Thema Mehrbelastung für die Polizei. Und du hast es schon gesagt, in jeder Uniform steckt ein Mensch. Und der geht auch nach Hause und zu seiner Familie. Dem tut das auch weh, wenn er beleidigt wird, angeschrien wird, vielleicht sogar verletzt wird. Und ich glaube, vor allem in Zeiten wie jetzt, wo es so viele Herausforderungen gibt, und du hast schon einige angesprochen, braucht es auch eine starke Gewerkschaft in der Polizei. Und da wollte ich jetzt dich einfach fragen, wie wichtig siehst du diese Gewerkschaftsbewegung in der Polizei? Wie hast du das auch vielleicht damals wahrgenommen, als du noch aktiv im Polizeidienst warst?
Ja, ich war ja nicht nur aktiv im Polizeidienst, sondern ich war in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, ja, war ich ja auch noch Personalvertreter. Also ich habe selber die Aufgabe von Personalvertretung und Gewerkschaft kennengelernt und habe sie auch ausgeübt und weiß daher, wie schwierig auch diese Tätigkeit ist. Auch da Gratulation den Kolleginnen und Kollegen, die hier Aufgaben und Verantwortung übernehmen. Aber ich glaube ganz allgemein, dass eine starke Gewerkschaft in allen Bereichen, aber ganz besonders in der Polizei, ganz besonders wichtig ist. Weil natürlich die politisch Verantwortlichen sich sehr stark an den Bürgern orientieren, an den Notwendigkeiten orientieren, Maßnahmen setzen, Organisationsänderungen vornehmen. Aber da die Gewerkschaft ein wichtiges Korrektiv dafür ist, die Frage zu stellen, naja, wir verstehen schon die eine oder andere Organisationsreform, wir verstehen schon die eine oder andere Maßnahme, die notwendig ist im Dienste der Bürger, aber wie geht es denn den Kolleginnen und Kollegen? Also diese Übersetzung, wie Kolleginnen und Kollegen der Polizei sich fühlen mit einer Maßnahme, die eh klar ist, ja, aber die vielleicht doch für den einzelnen Mitarbeiter nicht so klar ist, diese Übersetzungsarbeit ist für die Gewerkschaft ganz wichtig und für die Kolleginnen und Kollegen ganz wichtig. Und die Polizeigewerkschaft leistet hier unendlich viel in allen Bundesländern, aber natürlich bei den vielen Herausforderungen, ganz besonders auch in Wien.
Ja, wir sind Brückenbauer als Gewerkschafter und vor allem Personalvertreterinnen und Personalvertreter, Betriebsrätinnen, Betriebsräte, Jugendvertrauensräterinnen, Jugendvertrauensräte sind tagtäglich im Einsatz, um hier Maßnahmen zu verteidigen, Maßnahmen zu setzen und sich für das Kerngeschäft der Gewerkschaft einzusetzen, also die Vertretung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Da habe ich noch eine letzte Frage zu dem Thema für dich. Wie war es damals für dich, als du Personalvertreter warst? Wie hast du da diese Zusammenarbeit auch so mit der Gewerkschaft generell wahrgenommen? Wie hat dir diese Rolle gefallen?
Also mir hat die Rolle schon damals sehr gut gefallen, weil das ist halt mein Steckenpferd, ja, ja, weil ich ganz nah bei den Menschen sein konnte. Und da war ich halt ganz nah bei den Kollegen. Damals war ja die Polizei noch in einer Situation, die mit heute vollkommen unvergleichbar ist. Damals ist ja noch mit der Luftgekühlten, das ist die Schreibmaschine, wo es noch keinen Stecker gegeben hat und kein Display und keinen Bildschirm gearbeitet worden ist. Da waren die Arbeitsbedingungen ja vollkommen anders. Und das war wirklich Pionierarbeit, weil so alt ist ja die Geschichte der Personalvertretung auch noch nicht. Also die ist ja erst in diesen Jahren so richtig entwickelt worden. Und ich erinnere mich gut, das waren sehr, sehr heftige Gespräche mit den damaligen Dienstgebervertretern, weil die natürlich die Gewerkschaft hauptsächlich als Blockierer gesehen haben. Und hier so deutlich zu machen, dass Gewerkschaft auch was Innovatives sein kann, im Dienste der Kolleginnen und Kollegen, aber letztlich auch im Dienste der Gesellschaft, das zu übersetzen, und du hast das ja gesagt, wichtig, Brückenbau und Übersetzung, das ist es, was mir an der Gewerkschaftsarbeit immer gefallen hat. Und war damals meine Erfahrung.
Ich glaube, man merkt es an dir und an allen Personalvertretern und Personalvertretern, mit denen man redet, es entwickelt sich so ein Feuer in sich selbst. Und selbst wenn man dann nicht mehr in der Körperschaft tätig ist, bleibt dieses Feuer halten. Und das ist das, was Gewerkschaft und Personalvertretung mit einem auslösen kann. Und darum freut es mich auch immer wieder, mit Vertreterinnen und Vertretern von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu reden. Karl, letzte Frage, eine eher persönliche. Die Weihnachtszeit steht bevor. Draußen am Rathausplatz steht schon der Christkindlmarkt. Was wünschst du dir für die Weihnachtszeit?
Also, wenn du mir diese Frage stellst, was wünsche ich mir jetzt gerade in der Zeit von Krieg und Krisen für die Weihnachtszeit, da fällt mir ein Lied ein, also ein paar Zeilen eines Liedes, und das sind eigentlich nur 6 Worte. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe. Das wünsche ich uns allen.
Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte, da kann man sich natürlich nur anschließen. Lieber Karl, danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war's mit Arbeitsgeist. Karl, viel Spaß jetzt noch im Gemeinderat. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaltet auch das nächste Mal ein, folgt uns auf Social Media. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Arbeitsgeist, dem Podcast der FCG Jugend.